Ich bin so ein bisschen wie so ein Transformator, der guckt, was für ein Potenzial hinter den alltäglichen Dingen steckt.
Herzlich willkommen in Folge 131 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Sarah Illenberger. Sarah ist Künstlerin und Designerin, sie lebt in Berlin und Italien, arbeitet für illustre Kunden wie Hermes oder die New York Times und eigentlich klingt auch der Rest ihres Lebens wie ein schöner, bunter Traum. Wir freuen uns, dass sie diese Woche bei uns zu Gast ist und uns davon erzählt. Herzlich willkommen, liebe Sarah Illenberger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sarah, du bist gebürtig Münchnerin, wohnst aber schon seit längerem in Berlin und arbeitest als Künstlerin und Designerin. Wir wollten unser Interview eigentlich schon letzte Woche führen, aber da warst du wie tausende andere Designliebhaber auf der Salone del Mobile in Mailand, also auf einer der wichtigsten Möbelmessen der Welt. Erzählst du uns, was du dort gesehen hast und was dich besonders beeindruckt oder inspiriert hat?
Also ich habe, glaube ich, so viel gesehen, weil so viel zu sehen war, dass ich es gar nicht mehr wirklich weiß. Ich bin ein bisschen überflutet worden, so wie diese tausend anderen Menschen wahrscheinlich auch. Mhm. Aber es gab so ein paar Themen, die sich durchgezogen haben oder wiederholt haben. Das ist zum einen so ein bisschen das Analoge, zurück zum Analogen, schöne Installationen wie von Jill Sander mit Büchern. Es gab sehr viele Ausstellungen.
Ach, Bücher ist, im Sinne
mit
von
echten Büchern, ja. Das war quasi ein Lesesaal, so mit Stehpulten und ausgewählten Büchern von unterschiedlichen kulturellen Menschen, die so als Reference Point hieß die Ausstellung, wo das Buch, also ein ausgewähltes Buch, was sie beeinflusst haben, quasi dargestellt oder präsentiert wurde, was die Leute dann auch quasi lesen konnten, still.
Und aber auch als Designobjekt, das Buch, ja, ist ja auch eigentlich eine Umdeutung.
Ja, genau. So richtig. Und das ist natürlich toll. Es war einfach, man musste Handschuhe anziehen und dann war man so irgendwie für sich, aber auch in dieser Gruppe und in dieser Community. Ja. Das war etwas, was sich so ein bisschen stand so ein bisschen heraus neben all diesen Möbelprojekten. Und dann gab es viele Geschichten, die so um das Objekt kreisten, also von unterschiedlichen Kunden, immer so the story of the object oder the object is present und so. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen.
Ja.
Ich persönlich war eher dort, weil ich einen Workshop gegeben habe. In einem großen Ausstellungsraum habe ich 2 Tage lang einen öffentlichen Workshop gegeben, dem konnte man sich anmelden und dort habe ich die Teilnehmenden animiert, mit mir zu basteln, zu bauen und zu kreieren. Das war ganz toll, um einfach so aus diesem ganzen Salon im Wahnsinn so mal kurz eine kleine Pause zu bekommen, um auch wieder ins Kreieren und nicht nur Konsumieren zu gehen.
Ja.
Ja.
Sarah, du operierst beruflich sehr erfolgreich an der Schnittstelle von Design und Kunst. Im Zentrum deiner eigenen Arbeit steht oft die Manipulation oder sollten wir lieber sagen, die Weiterführung von Alltagsgegenständen, wobei du mit deren Materialität und etablierten Bedeutungen spielst. Kleider aus Kohl, Popcorn aus Blumen, so hat die Süddeutsche Zeitung mal über dich getitelt. Siehst du denn anders auf Alltagsgegenstände als wir hier draußen? Also welche eignen sich für deine Arbeit und welche sowieso gar nicht?
Ich glaube, deswegen ist der Name Die Sucht des Sehens auch so passend, weil ich wirklich eine Sucht habe, die ganze Zeit meinen Alltag so zu scannen und immer so auf der Suche bin nach Gegenständen, die für jeden so geläufig sind und die ich einfach durch meine Arbeit transformiere in eine andere Welt oder in eine andere Bedeutung. Also ich bin so ein bisschen wie so ein Transformator, der guckt, was für ein Potenzial hinter den alltäglichen Dingen steckt.
Ja.
Und weil ich auch finde, alles hat so viele Möglichkeiten. Also eine Muschel ist eine Muschel, aber sie kann auch ein Telefon sein oder sie kann auch eine Vase sein oder. Und so spiele ich oder konjugiere ich eigentlich so den Alltag durch. Mhm. Und im besten Fall sehen das Menschen und sehen dann ihren Alltag oder nehmen ihren Alltag auch ein bisschen anders wahr, also durch meine Brille vielleicht.
Ja.
Und das ist eigentlich mein Hauptziel, dass ich quasi die Sehgewohnheiten von Menschen verändere.
Ja, Auf deiner Website sieht man ganz gut Beispiele, zum Beispiel so einen Basketballkorb, kennt jeder, dessen Netz aber aus Spitze besteht, aus so ganz schöner weißer Spitze. Mhm. Oder dann sieht man eine Säge mit diesem üblichen Griff aus Holz, aber deren Sägeblatt ist eben eine Pflanze. Oder da gibt es ein menschliches Herz mit Aorta, das gestrickt ist, ganz fein oder gehäkelt, auf jeden Fall aus Wolle. Auf den ersten Blick erinnert dann dein Ansatz an Marcel Duchamp, der mit seinen Readymades ja Ähnliches gemacht hat, also Alltagsobjekte durch Kontextwechsel zu Kunst erhoben hat. Ist der ein Held von dir?
Ja, ich würde sagen, dass der mich schon sehr beeinflusst hat. Ich glaube, so im klassischen Sinne ist das Readymade doch immer verbunden mit einer Nicht-Transformation, also Duchamps Arbeiten sind das, was sie sind. Er hat da nicht interagiert quasi und dem einfach eine andere Bedeutung oder Titel gegeben. Und bei mir ist es schon so, dass ich meistens zwei Gegenstände verbinde quasi und sie dadurch verändere. Ja, also die Agave und der Sägegriff werden zu was ganz anderem. Also es ist so. Und bei dem Strickherz, wie du schon gesagt hast, ist es auch so, dass ich dann wirklich in eine Produktion gehe und mit einer Großmutter, einer Strickliesel etc. aus ausgewählter Wolle dann so ein Herz zusammenstelle. Aber es ist, es gibt unterschiedliche Wege quasi, diese Objekte zu kreieren. Manchmal ist es nur eins und eins bis zwei und manchmal ist es einfach ein bisschen komplexer, je nachdem, was ich ausdrücken möchte.
Ja. Neben Installationen und Skulpturen inszenierst du Fotoshootings oder sogar auch Schaufenster. Zum Beispiel hast du viel für das Top-Luxus-Label Hermes realisiert. Wie lautet so ein typischer Arbeitsauftrag von denen und was und wie setzt du das dann um?
Das ist eine spannende Frage, weil Hermes sich intensiv mit dem Briefing auseinandersetzt. Also die haben zumindest in den letzten 10 Jahren immer ein Überthema gehabt fürs ganze Jahr. Und dieses Überthema haben sie, glaube ich, ziemlich aufwendig elaboriert, sogar mit Philosophen und einem Team von Menschen, die auch so gucken, was ist gerade auch der Trend oder die Tendenz der Menschen, so ein bisschen soziologisch auch, wo stehen wir gerade als Gesellschaft? Und dieses Thema wird dann quasi verteilt und man muss sich als Kreativer dann damit ein bisschen tiefer auch auseinandersetzen. Also kurz nach Covid war zum Beispiel das Thema die Odyssee von Homer. Also würde ich dann auch einfach erstmal in die Bibliothek gehen und dieses Buch mir besorgen und vielleicht nicht ganz, aber quer lesen oder mich damit ein bisschen tiefer auseinandersetzen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann, sobald das bisschen sich so verinnerlicht hat, fange ich an rumzuspielen. Also meine Hauptarbeit ist eigentlich das Spielen, dass ich anfange, Gegenstände zu sammeln und so alles, was auf meinem Tisch liegt, ein bisschen umherzuschieben und neue Verbindungen zu schaffen. Und irgendwann, nach gewisser Zeit, manchmal braucht es auch ein paar Wochen, entsteht dann so ein kleiner Jauchzmoment, wo ich dann denke, ah, das ist interessant. Dieses Puzzle, was noch so aus dieser langen Langeweile des Lockdowns übrig blieb, wenn ich das jetzt multipliziere, dann entsteht vielleicht daraus eine Welle, die das Segelboot von
Homer,
genau, trägt. Und aha, aus den Puzzleteilen noch ein bisschen größer könnte ich jetzt die Penelope bauen und so weiter. Und dann baue ich mir so eine Welt zusammen und dann schaue ich, dass ich die in diese 36 Schaufenster in ganz Deutschland irgendwie so modularmäßig zusammenbekomme. Und dann findet sich eine Produktionsfirma, die das dann toll umsetzt. Und da habe ich bis jetzt immer Glück gehabt, dass ich einfach aufgrund des Anspruches von Hermes immer mit so ganz tollen Handwerkern zusammengearbeitet habe, sei es die Korbmacherei in Kiel oder auch die Behindertenwerkstätten in der Oranienstraße, die letzte oder eine der wenigen Bürstenmanufakturen und so. Und dann teame ich mich mit so einer Produktionsfirma, die sich auf solche klassischen Handwerke konzentrieren und dann wird über 2-3 Monate das produziert, abgeholt und dann geht es in die Fenster.
Ja. Die legendär sind die Messschaufenster generell, ja. Also deine natürlich sowieso, aber auch generell, wer das vielleicht ein bisschen kennt, das hat einen unglaublich hohen Anspruch handwerklich, wie das ganze Label ja sowieso.
Total.
Also das stelle ich mir toll vor, mit denen zusammenzuarbeiten.
Ja.
Aber auch für die New York Times hast du schon gearbeitet oder für die Berliner Schaubühne. Mhm. Das sind alles Klienten und Kollaborateure. Wie sahen die Zusammenarbeiten jeweils aus?
Also die Schaubühne war, glaube ich, so einer der Traumjobs, die ich hier gemacht habe. Einfach, weil ich für einen gewissen Zeitraum so einen Free Pass hatte und mir alle Stücke angeschaut habe, die ich auch nur irgendwie in meinen Terminkalender reinbekam. Und das war super inspirierend. Und ich hatte auch Zugang zu den ganzen Werkstätten. Und was man ja nicht so sieht, wenn man im Publikum sitzt, was da für ein Kosmos noch hinter der Bühne irgendwie so stattfindet. Also ja. Von der Maske und der Perückenschneiderin bis zu den ganzen Schreiner, Schlosser und so weiter Gewerken. Also so echt so ein Eldorado für mich. Und ich konnte mich da so mit dieser Carte Blanche, die man als Kreativer bekommt, einfach austoben und alles verwenden und mitnehmen in mein Studio. Und dann habe ich mir eigentlich in meinem Studio auch eine Bühne aufgebaut, eine Mini-Bühne, und wurde dann so ein bisschen zum Regisseur meiner Objekte. Installation.
Wie lautete denn der Auftrag? Also was war deine Funktion in dieser Zusammenarbeit?
Also das Projekt ist ja die Spielzeitkampagne, also eigentlich eine eigene Bildkampagne zu entwickeln, die sich weitläufig mit dem Inhalt des Theaters beschäftigen sollte, aber eigentlich muss auch nicht. Also es war optional sozusagen. Aber was das dann natürlich auch nicht unbedingt leichter macht, aber die Tatsache, dass es so eine tolle Sammlung an Zitaten gibt, die sie, also über 100 Seiten, die sieht man ja auch oft, wenn man vorbeifährt, wird ja immer so ein Satz rausgenommen und dann auch dadurch einfach nochmal so andere Bedeutung gegeben, wenn man das nicht mehr im ganzen Kontext liest. Und diese Zitate hatte ich dann so als Kompendium und habe die immer wieder durchgelesen, wie so Mantras, und immer wieder stolperte ich über ein oder zwei Zitate, wo ich dann sofort so ein Bild aufpoppte in meinem Kopf.
Ja, das hören jetzt bestimmt ganz viele Leute und denken, sag mal, das ist ja der Traumjob, der auch was damit zu tun hat, dass man das Erwachsenwerden so ein bisschen schön aufschieben kann, beziehungsweise...
Unbedingt.
Ja, oder? Ist so.
Ja. Naja, erwachsen sein, genau. Man sollte das gar nicht trennen. Man sollte das Kindliche einfach so lang wie möglich beibehalten. Mhm. Und
das ist nämlich ganz wichtig, dass einem dieser Blick, so stelle ich es mir zumindest vor, nicht abhanden kommt für deine Arbeit, oder?
Genau. Ja. Und deswegen auch diese Workshops, das ist eben was, was ich jetzt erst vor einem Jahr etabliert habe. Kommen Leute in mein Studio einmal im Monat, öffne ich meine Türen und vor allen Dingen auch meine ganzen Materialkisten und Schubladen. Und lade einfach ein zum Zusammenbauen, Machen, Tun, Kreieren und vergessen, dass man irgendwie ein Ziel erreichen muss oder was performen muss oder dass man solche Sachen loslässt und sich so frei und lebendig in so Material reinfallen lässt und so in diesen Flow kommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig als kreativer Mensch, um so Spaß an der Sache zu haben und neugierig zu bleiben und auch überhaupt jeden Morgen aufzustehen und sagen, toll, gehe es jetzt wieder an irgendwie. Es ist ja schon eine Kunst über einen langen Zeitraum, das irgendwie so diese Freude beizubehalten. Und ich glaube, dadurch gelingt mir das jetzt persönlich am meisten.
Du bist, apropos Material, aufgewachsen, und das sage ich jetzt, weil es so schön klingt, zwischen Rubinen und Diamanten. Ja. Das kann ja nicht jeder von sich sagen. Erklärst du uns das?
Also ja, ich hatte dieses Privileg, in München in den 80er Jahren aufzuwachsen. Wie man ja weiß, war das so eine ganz spannende Zeit, wo einfach kulturell und musikalisch und alles viel passierte. Und meine Mutter und Vater hatten am Viktualienmarkt quasi den ersten, könnte man fast sagen, Concept Store. Also zwei Geschäfte, einmal das Kaffeehaus von meinem Vater, wo sich ein bisschen so die Kulturszene traf. Und daneben, man konnte so eine Zwischentür mit seinem Kaffee durchgehen und dann war man in dem schönsten Schmuckgeschäft mit kleinen Diamanten und Rubinen, die sich oft auch mal zwischen den Parkettritzen verloren gingen und die ganze Werkstatt suchte.
Und das wurde von deiner Mutter betrieben?
Genau, von meiner Mutter. Ja, Juwelierin, Goldschmiedin und tolle Designerin. Ja. Und in diesen zwei Welten, genau, bin ich groß geworden. Das war quasi mein Spielplatz.
Verstehe. Also, da ist man hört im Hintergrund bei dir...
Fällt da mein Stift aus meiner Hand.
Das ist sehr authentisch, Sarah. Ja, wenn man jetzt nicht wüsste, was du machst, wüsste man es intuitiv.
Ich habe immer einen Stift in meiner Hand. Genau, so war das. Und das war toll. Das war halt einfach, genau, nicht so, ich gehe jetzt mit meinem Kind zum Spielplatz, sondern mein Kind, und ich war Einzelkind, also ich hatte irgendwie so viel Zeit mit erwachsenen Menschen ja, ich lebe in so einem Mikrokosmos und da bin ich halt im Lager meines Vaters, wo diese ganzen Lebensmittel waren, immer zugange gewesen oder ja, dieses Geklappere von Kaffeetassen und das Klientel, was dann auch Spaß hatte, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ich weiß, da war Georges Tabori und Ionesco und Schriftsteller, der eine hat dann immer so eine Schnitzeljagd mit mir gemacht und so Aufgaben rund um den Viktualienmarkt gestellt und der andere hat mit mir so mit Streichhölzern geknobelt, hat mich natürlich total beeinflusst und geprägt. Michael Krüger war auch ein Stammgast und es war irgendwie eine spannende Zeit und all diese Accessoires und Souvenirs so aus dieser Zeit kommen immer noch so in meiner Arbeit vor. Mhm. Also so Kaffeetassen erwecken ganz sentimentale Erinnerungen. Und genau, gleichzeitig dieser Kontrast dann meine Mutter mit dem Schmuck und diese Liebe zum Detail und so dieses Handwerk und Konzentration war schon eine tolle Zeit, ja.
Ja. Mhm. Dein Weg ist war vorgezeichnet. Ja. auch klingt das alles so wie ein Job, den die KI absehbar nicht ersetzen kann, finde ich.
I hope, ja. Ich hoffe es, aber so wie ganz.
Wie ist in deiner Branche, das hast du vielleicht jetzt auch ein bisschen in Mailand mitgekriegt, wie ist da die Stimmung? Was raunt man sich zu, wie das in eurer Branche weitergeht?
Also ich glaube, generell ist eine große Unsicherheit vielleicht gerade vorhanden und so ein bisschen Fragezeichen in Sprechblasen oder Gedankenblasen. Generell weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bleib so in meinem Sattel sitzen und halte mich an dem fest, was man auch halten kann in den Händen.
Ja.
Weil es, glaube ich, einfach für die Seele und die Psyche und allem einfach viel befriedigender ist und einen einfach auch glücklicher macht, im gemeinsamen Schaffen mit den Händen irgendwie aktiv zu sein. Aber ich verschmähe das jetzt auch nicht und ich finde auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt oder die Möglichkeiten erkennt. Aber für mich interessiert es mich einfach nicht so, weil ich weiß, nach einem Tag so physischer Arbeit bin ich ein viel zufriedener Mensch, als wenn ich vor einem Tag vor so einem Screen sitze und auch nicht auf diesen Punkt komme, der nur dann oder auf diesen kreatives Niveau komme, ich nur komme, wenn ich Fehler machen kann, wenn sich die Dinge irgendwie in den Händen zu etwas ergeben, was ich vielleicht auch nicht so erwartet habe davor. Und bei Prompt musst du ja irgendwie genau immer wissen, was ist das Resultat, wo will ich hin? Und diese Macht des Zufalls ist einfach schwierig, die in KI, glaube ich, umzusetzen. Und daher ist es für mich jetzt noch nicht so wichtig. Aber
spielt es überhaupt irgendeine Rolle, das Digitale für dich? Also abgesehen jetzt davon, von den üblichen Dingen.
Also ich finde es zum Schreiben hilfreich, wenn ich Vorträge zum Beispiel vorbereite, wenn ich Konzepte schreibe oder so oder auch Kalkulationen mache. Es ist sehr dienlich.
Schreibst du nicht mit einem Federkiel?
Nein. Aber genau, und am Ende natürlich fotografiere ich digital und wenn Photoshop neue Tools rausbringt, die es noch schneller macht, die Bilder zu bearbeiten, Fehler zu korrigieren, kleine, also die man Flecken oder sonstiges, dann sage ich nicht nein.
Ja. Du machst aber noch etwas anderes. Und zwar hast du ein Buchcover illustriert für ein Surkamp Verlag und machst auch gerade selber ein Buch oder hast gerade eins gemacht. Erzähl mal.
Genau. Genau, ich verbringe also meine Zeit eigentlich zwischen Berlin, meinem Studio hier und Italien.
Ja.
In Italien hat meine Mutter vor 25 Jahren circa ein wunderschönes Haus gekauft in der Nähe von Forte dei Marmi und Pietra Santa, was sich ja übersetzt der heilige Stein und die Tore zum Stein übersetzen lässt. Und das ist eben genau da, wo diese Marmorberge sind und wo ich mich gerne herumtreibe und Steine sammel. Meine Tochter ist jetzt 13 und seitdem sie eigentlich laufen kann, sind wir immer so am Fluss entlang gelaufen und haben Steine gesammelt und haben uns dann dort so kleine Welten gebaut. Das ist so Sushi aus Steinen und guck mal hier, das ist ein Eiscreme aus Stein. Und das wurde immer mehr und mehr und mehr und ich hatte immer meine Kamera dabei und habe dann diese kleinen Installationen fotografiert und irgendwann entstand daraus so ein großer Schatz an Steinobjekten, dass mein Freund und Verleger Jan von Holleben dachte, lass uns doch daraus ein Buch machen.
Okay.
Und das kommt jetzt schon im Herbst raus in Paris, also bei Grand Person. Und letzte Woche in Mailand traf ich auch jetzt einen italienischen Verleger, der das dann im Frühling rausbringt auf Italienisch.
In Deutschland, das
hat noch nicht. Nee. Ja, okay. Genau. Also die Welt der Steine, die Sprache der Steine und das Schöne, vor allen Dingen, es sind nicht nur Natursteine, sondern es sind auch ganz viele Müllsteine eigentlich, weil an diesem Fluss befinden sich diese ganzen Marmorwerkstätten und irgendwann stand ich mal unter der Brücke und sehe, wie so ein LKW seine Laderampe so über
mit lauter Sushi-Steinen.
Ja, genau. Und dann konnte ich mich gerade noch so in Sicherheit bringen und habe gecheckt, ah ja, die werfen wirklich den ganzen Steinmüll in diesen Fluss. Und über diesen langen Zeitraum, wo das sich dann mit anderen Steinen verbindet oder reibt oder durchs Wasser auch die Form so verändert, das ist dann der Punkt, wo es dann halt spannend wird, dass diese Steine alle irgendwie so vielleicht mal industriell geschnitten waren, aber dann so weich werden und ich sie dann zum Beispiel einer Brockhaus-Bibliothek-Installation umwandle.
Ja, lustig. Sarah, in diesem Podcast stellen wir ja allen Gästen am Ende, zu dem wir jetzt auch schon kommen, immer die gleichen zwei Fragen. Und das würde ich jetzt auch bei dir machen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Natürlich eine sehr schwierige Frage. Es gibt so viele tolle Museen, aber als gebürtige Münchnerin muss ich meiner Heimat den Credit geben, dass ich eigentlich das Haus der Kunst nach wie vor ein fantastisches Museum finde und eigentlich nie einen München-Besuch ohne einen Haus der Kunst-Besuch verabstatte. Und finde schon allein den Weg immer dorthin so toll, am Eisbach vorbei und diese Baumallee und an der Golden Bar sitzen. Und die Ausstellungen, die sie führen, sind einfach super kompatibel, auch mit Kind. Das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Museum, wo mein Kind blind mit reingeht, weil es immer irgendwie so einen pädagogischen Wert auch hat und einfach so frei und offen und ja, experimentell ist. Also würde ich einfach mal sehr klassisch das Haus der Kunst wählen.
Sehr schön. Hat, glaube ich, noch nie jemand in diesem Podcast.
Wirklich?
Ja,
okay. Ja, might be mainstream, gut. Aber ja. Why not?
Ja, klar. Und jetzt zu allerletzt, Sarah, wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde und du könntest dir wirklich jedes aussuchen, das es auf dieser Welt gibt, welches wäre das dann?
Ich würde mir, glaube ich, auch etwas, vielleicht Klischee oder ein sehr bekanntes Kunstwerk von Meret Oppenheim, das Frühstück im Pelz, aussuchen.
Okay.
Was sich im Besitz des MoMAs in New York befindet.
Ja.
Und was die Künstlerin ja für, glaube ich, nur 200 Franken verkauft hat. Aber ich bin natürlich ein unglaublicher Meret Oppenheim-Fan und fühle mich mit dieser Künstlerin sehr verbunden und hätte wahnsinnig gerne von ihr ein Werk, um einfach ihre Aura in meinen Räumen zu haben. Ich finde alles eigentlich, die Zeichnungen und die Gemälde und die Objekte und ihr ganzes Leben und ihre Tagebücher und hast du nicht gesehen? Einfach total spannend und ich freue mich auch irgendwann mal in dieses, da im Tessin, glaube ich, hat ihre Nichte so ein schönes, das Haus, ihr Schaffenshaus quasi jetzt auch eröffnet. Ich weiß nicht, ob für die Öffentlichkeit, aber da geht mein nächster Ausflug hin. Deswegen auf jeden Fall ein Werk von Meret Oppenheim.
Sehr schön. Klasse, Sarah, dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Folge 131 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.